HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Was hat man nicht alles für Bezeichnungen kreiert, um ihn treffend zu charakterisieren? Ich will nur mal ein paar nennen. Meister der Halbsätze, Metaphysiker der deutschen Spaßkultur, Professor Unrat oder Extremverbalist. Nötig wurde dieser metaphorische Aufwand, um eine neue, gänzlich irritierende Form des Komödiantentums begrifflich zu fassen, die des Essener Multitalents Piet Klocke. Die hat er nämlich seit etwa Mitte der 90er Jahre kultiviert in der Figur des ständig um seine Fassung ringenden Volkshochschulbeauftragten Professor Schmidt-Hindemith von der Tannhäuser-Universität. Und der unternimmt letzte Versuche einer umfassenden Welterklärung und das klingt dann ungefähr so.
Das ist aber auch nicht leicht. Sie werden es am eigenen Leibe ja mit der untereinander die Geschlechter, also das... Männer und Frauen, das ist ja auch eine Truppe. Da ist ja, da klappt ja vorne und hinten, also. Und mir ist jetzt auch erst seit einigen Jahren bewusst, das kann man auch nicht nebenberuflich machen. Oder ehrenamtlich, da muss man schon. Und dann ist es meistens schon zu spät. Aber wie gesagt, wie bin ich jetzt? Jetzt kommen die Musikstilarten, wobei Ihnen... Aber der Mensch ist es eigentlich auch selbst schuld. Der Jatz. Also, was da...
Das war also. Piet Klocke in einer Szene aus seinem Programm. Das geht alles von Ihrer Zeit ab. Herzlich willkommen zu unserer Doppelkopf-Sendung hier. Herr Klocke.
Hallo.
Hallo. Sie haben mal gesagt, einfach mal alles überdenken. Das sei so eine Art Motto von Ihnen. Und ich würde gerne mal wissen, verkörpern Sie da nicht in gewisser Weise das Drama unserer Wissensgesellschaft? Das besteht ja eigentlich darin, dass wir das Informationschaos in unseren Köpfen ständig neu ordnen müssen.
Ja, da haben Sie ein wahres Wort ganz leger weil es ist ja, wir wissen ja seit geraumer Zeit, dass Zeit und Raum, also dass wir im Grunde genommen gar nichts, dass schon in frühester Kindheit des Universums, damals gehörte ja, um das mal mit einem, damit Sie es auch, Österreich zu Australien, wir wissen ja, wir versuchen, Erklärungen zu finden für Dinge, die... Ich habe noch vor kurzem in einem Buch eines kurz nach der Veröffentlichung eingelieferten Philosophen gelesen, dass die Beantwortung der Frage, warum wollen Sie diesen Berg erklimmen, er gesagt hat, weil er da ist. Und dann merken Sie schon, vieles ist... doch nur gut gemeint.
Herr Klocke, oder vielleicht sage ich jetzt doch besser Professor Schmidt-Hindemith, wenn Sie so einen universellen Anspruch haben, also sozusagen die Welt neu ordnen zu müssen, müssen Sie da nicht notwendig scheitern? Ist das Scheitern da nicht vorprogrammiert?
Ja, und das habe ich in meiner letzten Buchveröffentlichung auch getan, bei Gott. Dieses Buch ist im Heinz von Förster Verlag erschienen, Bremen, und hat eben diesen Titel, Scheitern als Weg. Es wurde ja vielfach falsch verstanden, es ist auch direkt, das war ja ein wahnsinniger, es ist ja 14 Tage nach Erscheinen schon in, ich glaube, in 12 Ländern verboten. Also ich will sagen, da habe ich versucht, eine allumfassende Erklärung und das, ich hätte, mein Gott, wie viele Seiten hätte ich noch? Es reicht und es reicht eigentlich nicht.
Es gelingt Ihnen ja immer wieder, das ist das für mich Irritierende, so den gedanklichen Bogen zu schlagen vom ja, Balzverhalten grönländischer Kicherwale über das Altern von Fußballspielern in der Halbzeitpause bis zur Geotektonik der Insel Husum. Wie kommen Sie auf diese Assoziationsreihe?
Ja, man muss, um nicht komplett sich wie die Lemminge, muss eine bestimmte, irgendein Halt braucht es. Es braucht, und das ist, ich muss es ganz ehrlich sagen, die Assoziation, weil ohne die Dinge alle einzubeziehen, ist man im Grunde genommen, man ist eigentlich schon, es ist alles wirklich schon vorbestimmt zum hineinzufallen in die berühmten schwarzen oben in der Galaxis. Wie war jetzt nochmal genau die Frage?
Also die haben Sie im Prinzip schon beantwortet.
Sehen Sie.
Wir können schon gleich zur nächsten kommen.
Wunderbar.
Ich wollte Sie nämlich fragen, wo nehmen Sie das Material her? Sind Sie einfach nur ein guter Beobachter, der so den, ja, den alltäglichen Wahnwitz aufsammelt?
Das versuche ich. Und nicht nur den Wahnwitz, denn Wahnwitz ist ja schon ein Wort, da könnte man jetzt stundenlang. Aber es ist so, dass die Scherben, die herumliegen, irgendjemand muss halt Ordnung schaffen, muss verantwortlich sein. Ich bin das nicht. Ich versuche nur zunächst vor der Verantwortung einen kleinen Ordnungsbetrieb, wenn ich das einmal so leger, ja fast burschikos. Das versuche ich und da, ohne assoziativ denken zu wollen, ist es, wie ich vorhin bereits erwähnte, so gut wie unmöglich.
Nun macht es ja gerade den Charme Ihrer Comedy-Programme aus, mitzuerleben, wie Sie sich immer wieder in diesen Gedankenlabyrinthen verheddern und einen schier aussichtslosen Kampf führen gegen die Sprache. Ich würde Sie mal fragen, ist das auch vielleicht eine Art, ja, sagen wir mal, subversive Form der Aufklärung, Aufklärung über diesen ganzen Kommunikationsstress heute?
Ja, zunächst einmal, wenn ich da etwas zu sagen darf zum Anfang Ihrer. Ich kämpfe ja nicht an. Ich trete ja an im guten Sinne. Will sagen, ich möchte ja verstehen. Gerade diese wunderbare das Phänomen Sprache ist ja etwas, wo ich möchte ja. Ich bin ja guten, es ist ja nicht so, dass ich bin, mein Feind ist ja nicht die, nein. Nur es ist so viel, was auf uns einsteigt. Das ist ja eine unglaubliche, Sie fangen einen Satz an und wollten vielleicht nur gerade jemanden fragen, können Sie mir mal vielleicht sagen, wie es da und da und da. Und schon sind Sie in einer Welt des, und dadurch ist es ja so kompliziert. Es ist ja eine so große Fülle, dieses Leben, und das ist ja das Schöne.
Eigentlich ja, ne?
Nicht? Nein, ich habe auch keine Nachricht oder wie man sagt, Botschaft, sondern ich will es einfach nur genau wissen. Und wenn man das will, da können Sie sich aber drauf verlassen. Das ist also da.
Sie meinen, einer muss den Müll, den Sprachmüll raustragen.
Es muss jemand verantwortlich sein, wenigstens in seinem kleinen Bereich. Und wenn das eben halt so viele versäumen, ich bin bereit.
Das ist ja schon mal eine Hoffnung, die wir dann haben, dass es auch klappt. Der Glocke, wenn ich Sie so mir anschaue, nicht nur anhöre, dann ist Ihre ganze Körperspannung Bestandteil Ihrer Redeweise. Welche Rolle spielen denn diese nonverbalen Ausdrucksweisen bei Ihrer Sprechweise, bei Ihren Ausführungen?
Ja, das ist schön, das ist eine sehr gute Frage. Denn ich stelle auch bei meinen eigenen Ausführungen häufig fest, dass das, was womöglich, weil Sie vorhin sagten, er hat eine eigenwillige Sprache. Das finde ich beispielsweise überhaupt nicht. Und wenn ich vielleicht, wenn es so aussieht, als würde ich etwas fallen lassen, also als würde etwas in einer Satzstruktur, in einem Satz eventuell fehlen, dann mein Körper tut sein Übriges. Auch er versucht, diesen Satz zu komplettieren. Womöglich ist die eine Hälfte physisch und die andere versucht hilflos sprachlich. Ich weiß es nicht. Man müsste das wirklich einmal untersuchen. Vielleicht gibt es Messgeräte, vielleicht aber auch nicht.
Herr Professor Schmidt-Hindemith oder Piet Klocke, gibt es eine konkrete Figur, die Sie bei der Schaffung dieser Rolle des Volkshochschulbeauftragten Professor Schmidt-Hindemith im Hinterkopf hatten?
Ja, das ist mein Physiklehrer. Er ist nicht mehr unter uns. Dieser Mensch hat auch das versucht, was ich versuche. Nur eben in seinem Bereich. Das war die Physik. Er hat uns versucht, unglaubliche Zusammenhänge dazu. Und was ich noch weiß, dass irgendwelche Glühlämpchen aufgeleuchtet haben. Das ist hängen geblieben. Das ist auch nicht alles in der Physik.
Das ist nicht alles, wenn man die...
Aber ein Teil.
Ein wesentlicher Teil wahrscheinlich. Aber Herr Klocke, Sie waren ja auch mal, Sie müssen ja mal Schauspieler gewesen sein, wenn Sie diese sozusagen diese Körperpräsenz auch nach wie vor haben. Sie sind auch leidenschaftlicher Fußballer und Musiker. Und bevor wir jetzt über diese vielen Talente von Ihnen sprechen, Sie haben auch Musik mitgebracht. Vielleicht sagen Sie mal, was Sie mitgebracht haben und was Piet Klocke heute gerne hört.
Ja, ich habe mehrere Beispiele und ich bedanke mich auch nochmal an dieser Stelle, dass ich das machen durfte. Übrigens je von unterschiedlichere Bereiche. Nicht? Ein Bäcker, der kann wahrscheinlich am ehesten etwas über Brot oder Plätzchen sagen. Nicht? Und ich versuche eben halt des Öfteren mal zu wechseln, um mir noch ein größeres Bild. Ja, was ich an Musik, ja, ich habe mitgebracht Michel Ndege Ocello. Ich hoffe, das gefällt. Und es ist bekannt. Jesus cured the blind man, so that he could see the evils of the world. Perchance blind is but dark thought, overcome by the light. Maybe Judas was the better man, and Mary made a virgin just to save face. I too am so ashamed on my bended knees, praying to my pretty white jeans. They say you're the way, the light.
Das war The Way von Michel Ndege Ocello. Mitgebracht hat diese Musik Piet Klocke alias Professor Schmidt-Hindemith. Heute zu Gast in unserem hr2-Doppelkopf im Gespräch mit Peter Kemper. Herr Klocke, was hat Sie an dieser Musik so besonders fasziniert? Das ist der Groove, dieses körperliche Moment?
Ja, also Michel Ndege, N-Apostroph-D-E-G, das ist ja afrikanischer Ursprung. Das ist für mich eine der, also da ist Geist, Körper und, nicht wahr, Sie wissen schon, was ich meine. Also ich habe da persönlich auch einmal bei einem Konzert, durfte ich da einmal als Zuschauer tätig werden. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da blieben mir von vorne bis hinten, konnte also da wären, wenn ich da, da brauchte ich gar nichts zu sagen. Das war eine so wunderbare Atmosphäre, da werden... Das ist ja alles, das sind ja auch Emotionen im Spiel bei Musik teilweise. Ne? Das ist unwahrscheinlich.
Notwendig, ja.
Ja, notwendig. Ja. Und da war nichts mehr. Das war perfekt.
Lassen Sie uns mal ein bisschen über Ihre Anfänge, vielleicht über Ihre Kindheit reden. Ha! Wenn ich mir Sie so ansehe, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, Sie reden mit, wie man so sagt, mit Händen und Füßen.
Ja.
Waren Sie als Kind auch ein Zappel-Philipp?
Nee, überhaupt nicht. Ich war jahrelang ein ganz stilles Kind und dann begann ja die Schule, wie bei einigen anderen auch, und da wurde ich dann langsam unruhig, weil ich hatte mir schon früh vorgestellt, dass da irgendwas faul ist, dass man beispielsweise als Elfjähriger wissen muss, welche Bodenschätze 20 Kilometer südlich von Kapstadt, das war mir, da habe ich sehr lange musste ich da nachdenken. Da kam ich ins Grübeln und dann wurde ich schon ein bisschen unruhig mal. Das wurde dann nur noch gestört durch Pubertät, die ich ja auch stellenweise mitmachen musste.
Auch damals. Mit einigen anderen.
Mit vielen anderen, ja, ja. Also ich, um die Frage konkret, nein.
Eher ruhig.
Eher ruhig.
Und wann kam die Musik ins Spiel? Wurden Sie da unruhig?
Da wurde ich unruhig, weil ich da einen Streit hatte. Und zwar mit Fatih. Der, also ich wollte ja unbedingt, weil ich fand das vom Klang her, war das Klavier. Das wollte ich eigentlich immer. Und dann wurde aber irgendwas in der Wohnung umgestellt. Und dann hieß es Klavier. Schöner Vorschlag, aber da passte, es passte nirgendwo, weil wir wollten dann eigentlich Flügel auch. Und das, und da meine Mutter sagte dann, Junge, kann es nicht auch eine Nummer? Es wurde dann eine klassische Gitarre, habe ich auch dankend angenommen. Und dann habe ich mit 12 Unterricht bekommen auf der klassischen Gitarre und habe dann auch mit, erinnere das gerade so, wenn ich kurz mal darf, war dann Aushilfsgitarrist in einem kleinen klassischen Orchester. Ich werde das nie vergessen, die Fahrt mit meinem Gitarrenprofessor in einem Volkswagen. Vorne war noch eine Krankenschwester, die Bratsche hobbymäßig spielte. Und wir wurden nun im Schnee, wir mussten dann zur Probe fahren und haben wir uns mit dem Volkswagen, das ist jetzt nicht erfunden, überschlagen an einer Ampel. Wir kamen ins Rutschen und ich weiß nur noch, dass ich zu der Krankenschwester was sagen wollte, weil ich saß hinten in dem Volkswagen und hatte die Bratsche so vor mir auf dem Schoß. Und ich wollte gerade noch sagen, sagen Sie mal, Frau, wie ist das im Krankenhaus und so weiter, irgendeine Frage, die erinnere ich jetzt nicht mehr. Und in dem Moment ging es nur wusch, wasch, wasch. Und schon stand der Volkswagen brav wieder auf allen Vieren, aber in einem Vorgarten. Und ich hatte mir, ich bin ja schon früher immer etwas größer gewesen und dann auch gar nicht mehr gewachsen nach diesem Unfall. Kleiner Scherz nur zur Auflockerung meiner selbst. Und das war auch schon. Nein, da, und da habe ich dann, um es kurz zu machen, in einem klassischen Orchester mit hochrotem Kopf. Meine Eltern sagten, Junge, du brauchst nicht aufgeregt zu sein, du hast doch genug geübt. Hatte ich auch, aber trotzdem, das war für mich das erste Mal, dass ich so in der Öffentlichkeit meine künstlerische Ader dort. Und das war ein schönes Erlebnis.
Gab es denn in Ihrem Elternhaus auch so Auseinandersetzungen über Rockmusik, über zu laute Musik, die man hören wollte? Oder hat Rockmusik da in Ihrer frühen Sozialisation gar keine Rolle gespielt?
Nein, das war Gott sei Dank so, dass bei uns da eine große, weil mein Vater hat nun in dieser Richtung nicht Vorbild, aber meine Mutter hat mehrere Semester Operngesang. Also es war schon so, dass wir in der Richtung, da konnten wir tun und lassen. Und das, da war ich auch dankbar, weil ich konnte mit jeder Stilart nach Hause kommen. Es wurde immer bei manchen mal die Tür zugemacht, aber mehr war da nicht. Also es wurde nicht wie bei anderen, dass man dann irgendwo eingesperrt wird und muss dann irgendwas. Nein, nein, da habe ich auch alles an Musikstilarten, die mir gefielen. Das waren ja auch gar nicht so viel.
Wissen Sie noch, was Sie gehört haben damals, so als 16-, 17-Jährige?
Was habe ich da gehört? Also ich habe mich ja auch viel mit der Vergangenheit auseinandergesetzt. Ich fand die unterschiedlichsten Dinge, das merkt man ja auch an der Mischung, die ich Ihnen heute und unseren Hörern mitgebracht habe. Ich habe da wirklich Dinge gehört, die, wenn man es oberflächlich, die eigentlich gar nicht so zusammen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Jimi Hendrix in Verbindung mit Schönberg. Da ist ja auch eine Seelenverwandtschaft wahrscheinlich da. Aber wenn man das so nebeneinander auf dem Plattenteller liegen hat, würde man das im Grunde genommen nicht. Und das fand ich schon immer interessant. Sich, wie ich vorhin sagte, wie ich das mit der Sprache nun auch dringend tun muss, dass ich mich auf allen Gebieten versuche, kundig zu machen, um auch Fragen nicht auszulassen. Das ist ja das. Ich versuche es ja.
Also der gute Wille ist da. Das ist keine Frage. Sie haben dann ja auch Gitarre studiert? Also Sie sind bei der Gitarre geblieben?
Da bin ich beigeblieben und das hat mir auch nach wie vor, es wurde dann auch ab und zu schon mal eine Elektro-Gitarre, wie man das halt so macht.
Nicht? Wo war das? In Essen oder?
Das war ja ein Unterschied. Also ich habe eine sehr rhythmische Musik, die wir vorhin gehört haben. Das habe ich einmal, nachdem ich meine Schule zu Ende gemacht habe, bin ich ja mit meiner kleinen Elektrogitarre nach Holland gegangen und habe dort in sogenannten Soul-Bands, oder wie sagt man,
Soul
gespielt. Und das war natürlich auch ein wunderbares Unterfangen.
Und ich erinnere mich, ich habe damals zwar nicht Ihren Namen gehört, aber diese Band, in der Sie gespielt haben, damals im Zuge der Neuen Deutschen Welle, die war mir schon bekannt, der Bandname Gesundes Volksempfinden.
Mein Gott.
Mein Gott, sagen Sie ja heute. Gab das eigentlich damals, weil wir gerade dabei sind, wegen dieses Namens irgendwelche Missverständnisse? Oder?
Nein, schon. Also es gab natürlich Missverständnisse. Es gab da ja noch ganz andere Dinge, die eventuell falsch verstanden werden konnten. Das war so eine, wir haben da gar nicht großartig drüber nachgedacht. Das muss ich jetzt im Nachhinein, würde ich die Band gar nicht mehr so nennen. Aber auf der anderen Seite ging man damals spielerisch damit um. Es war außerdem eine von vielen. Nicht, ich habe ja in der Neuen Deutschen Welle, das war ja so eine fürchterlich wahnsinnige Zeit, da konnte ja jeder, der in einem Musikladen eine Gitarre angeschaut hatte, der bekam schon fast einen Plattenvertrag. Und so war das bei uns auch. Ich habe ja zu der Zeit, habe ich innerhalb von 2 Jahren was hatte ich da alles? Sklaven der Liebe hießen wir mal. Oder doch, es war eine sehr schöne Band, The Tanzdiele. Das war, da war ich wirklich stolz drauf. Da hatten wir auch, da haben wir auch nicht nur zwei Exemplare Langspielplatten verkauft, sondern weiß ich nicht wie viele. Auf jeden Fall, das hat sehr großen Spaß gemacht. Und das habe ich aber natürlich nicht nur mit dieser Maschinenmusik.
Das war ja so eine sehr elektronische Musik, zum Teil schon so aus so mit Loops und Samplern und so. Aber das andere war doch auch eine gitarrenbetonte Musik.
Also dieses Volksempfinden, das war eine eigentlich eine normale Rockband, die jetzt aber aus dem Gefühl des Punk entstand, so nach dem Motto einfach Stimmung, gingen wir da kaum über 4 Akkorde hinaus, warum auch.
Der Trend zum 5. Akkord hielt an.
Der hielt an, aber auch sich in Grenzen, würde ich mal so sagen. Ja.
Ich meine, weil Sie eben sagten, Sie sind so ein bisschen spielerisch damit umgegangen, mit diesem Namen. Es gab damals die verrücktesten Bandnamen. Das habe ich damals aber auch als so eine Aufbruchsbewegung wahrgenommen. Klar. Mythen in Tüten, die angefahrenen Schulkinder und wie die alle hießen, diese Bands.
Einstürzende Neubauten.
Genau.
Nicht? Wir haben mal als Vorgruppe von einstürzenden Neubauten gespielt. Sehr, sehr lustig.
Was war lustig da?
Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass die einstürzenden Neubauten in einer Kneipe in Gelsenkirchen, also typischer Ruhrpott, gespielt haben. Unter einer Treppe baute man sich da auf und ich weiß nicht, ob Sie die einstürzenden Neubauten, das war ja nun wirklich ein akustisches
Inferno
fast. Ich würde mal sagen, man musste die Gläser festkleben in dieser Kneipe und da haben wir dann praktisch als Vorgruppe, da waren wir übrigens schon die Tanzdiele. Naja, das war eine schöne Zeit. Es kam hier halt aus der Punk-Bewegung, die ja nun, wie Sie schon richtig sagen, eine Jugend, also eine Aufbruchsstimmung war.
Das haben Sie sich da irgendwie ein bisschen zugehörig gefühlt zur Punk-Szene?
Eigentlich vom musikalischen Interesse her ja, aber meine Aufmüpfigkeitsphase war im Grunde genommen schon, ich habe da aus Spaß war ich dabei, weil es einfach unglaublich viel Vergnügen machte, dort nach diesem Verfahren da zum Beispiel mit den Tanzdieben eine Deutschland-Tournee zu machen und nach wie vor nicht zu wissen, wo man da, ob man bei Freunden, da hieß es dann, kennt jemand in München irgendjemanden, wo man mal 2 Tage übernachten kann. Das war ja doch schon recht jugendlich alles.
Ja. Sie haben eben gesagt, Sie sind dann als Jugendlicher mit der Gitarre nach Holland gegangen und die nächste Musik, die Sie uns mitgebracht haben, die ist auch von einer Holländerin?
Oh ja. Das ist eine inzwischen, Freundin kann ich nicht sagen, ich bin stolz, dass ich sie mal kennengelernt habe dort, war aber zu der Zeit, als ich dort selbst musizierte, schon ein großer Bewunderer ihrer wunderschönen Stimme und es ist Mathilde Santing.
Und der Titel ist Wonderful Life, Mathilde Santing.
Here I go, out to sea again. The sunshine fills my hair and dreams hang in the air. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to laugh.
Ja, zum Weinen schön, Mathilde Santing. Herr Glocke, darf ich Sie mal beim Weinen gerade nochmal unterbrechen?
Ach, das ist nicht herrlich, das ist doch schön. Ja, unterbrechen Sie wann und immer.
Wir waren ja eben ein bisschen in Ihrer Vita, in der Jugend und irgendwann, ich hatte ja vorhin schon vermutet, sind Sie ja auch zum Schauspieler geworden. Sie hatten, glaube ich, ein Engagement in Essen, ein kleines, am Essener Stadttheater. Wie kam es dazu und was war das damals für eine Rolle? Wissen Sie das noch?
Ja, ich würde mich auch nicht als Schauspieler, ich habe das mal versucht und zwar bin ich da so rein, wie man so sagt, jemand fragt mich als Musiker und jemand, der nun auch, ich fing ja damals auch an, Filmmusiken zu komponieren und das hat mich auch sehr interessiert. Jemand hatte mal was von mir gehört, da habe ich irgendwas im ZDF, kleines Fernsehspiel oder so gemacht, ich erinnere mich gar nicht mehr dran und da ich häufig genörgelt habe über die Sachen, die man so als Fernsehmusik oder Filmmusik hört und auch manche Theatergeschichten. Und ich sprach ja von das Musical an, da das ist ja, also mein Gott, bin ich heute noch ärgerlich drüber, wenn ich den Herrn Weber, und ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber den muss ich einfach. Auf jeden Fall, ich ärgere mich da immer, das hören Sie auch schon. Nur, ich habe damals die Frage mit Ja beantwortet. Willst du das nicht mal besser machen? Zeig doch mal, was du kannst, kommen und komm mal ans Stadttheater. Da gab es damals Kindertheaterstücke und so weiter und so fort. Da habe ich auch einmal das Unterfangen, also ich habe da neu arrangiert und das ist ganz gut angekommen. Und plötzlich merkte man bei der Probenarbeit, dass ich da doch auch ganz locker mithalten konnte mit den Schauspielern. Es war ja nun ein etwas, ich will da niemandem zu nahe treten, aber nicht jetzt eines der großen europäischen Häuser, sondern eben halt ein. Und dann habe ich auf einmal da mitspielen können mit bei Stücken wie Die Irre von Chaillot und wie die alle. Also kleinere Rollen, aber der Mensch freut sich und ich habe es auch nach anderthalb Jahren sein gelassen, weil ich mich doch fürchterlich gelangweilt hatte. Das war mir zu wenig Herausforderung meiner eigentlichen und da sind wir wieder da, wo wir eigentlich gar nicht sein wollten.
Wo ich oder? Schon sein wollte, weil Sie haben mir ja das Stichwort schon eben gegeben. Sie haben gesagt, Sie haben dann angefangen, Film- und Fernsehmusiken zu schreiben.
Richtig.
Und ich muss mal nachfragen, also diese Herausforderung, das zu versuchen, war eigentlich die Unzufriedenheit mit dem, was man damals so hörte.
Richtig, das war, ich bin ja nun begeisterter Kinogänger und Gucker, sehe auch gern Dinge im Fernsehen und achte dort auch auf die Musik und war da oft, gerade im Fernsehen, so enttäuscht bei manchen Sachen, dass ich den ganzen Film ausgeknipst habe, weil ich immer dachte, mein Gott, was machen die denn da? Das ist ja, das macht mein Synthesizer alleine, wenn ich mal nicht da bin, nicht? Und dann will man ja auch nicht nur meckern, sondern dann habe ich dann einen befreundeten Regisseur getroffen, so war das, und der hat gesagt, jetzt musst du mal dazu stehen, du hast hier immer, weißt alles besser, jetzt mach's mal selber. Und dann kam der erste Auftrag. Und so kam ich dann überhaupt in diese Szenerie hinein. Und dann so nach 8 Jahren hatte ich auf einmal mehrere Regisseure, die auch immer gerne, das ist ja doch überschaubar, dieses Geschäft, wie familiärer etwas, die dann gerne mit mir über Jahre, über diese ganze Zeit gearbeitet haben. Hier bei dem Leibwächter. Der Leibwächter war ein Zweiteiler mit Franz Xaver Krötz, dem tollen Schauspieler, in der Hauptrolle. Der ist auch für den Grimme-Preis und ach, was soll ich hier so angeberisch? Auf jeden Fall da.
Naja, habe ich Sie das haben 1990 haben Sie den Grimme-Preis bekommen.
Nee, ich nicht. Sagen. Also, das war der ganze Film. Also, das muss man sich nicht selbst. Nur wir waren alle
aber
beteiligt.
Sie inklusive.
Und genau. Und da sind wir sogar nach Prag. Damals gab es eben halt dieses Filmorchester da. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, wenn man dann als kleiner Wandergitarrist mal mit so einem großen Orchester, das war schon Herzklopfen hoch 38, aber das war eine schöne Arbeit.
Piet Klocke, gab es eigentlich auch ein Auslöser, ein bestimmtes Ereignis oder sowas in der Richtung, was Sie dann dazu bewogen hat, ein eigenes Auftrittsprogramm als, naja, sagen wir mal, Kabarettist der etwas anderen Art zu entwickeln?
Ja, eigentlich war das sehr, das war wie eine natürliche Entwicklung. Ich bin ja nun doch auch sehr, ich liebe Humor. Und da ich als jemand, der, wie Sie vorhin so schön sagten, die Dinge auch in den Griff bekommen möchte, übers Wort. Und da ich nun auch in der Musik mich gerne, das habe ich dann, irgendwann hat sich das mal gekoppelt und ich habe dann gesagt, ja, was kann man da denn mitmachen, mit beiden? Und was bietet sich da förmlich an, als dass man einmal ein Programm bestehend aus diesen zwei Komponenten zusammen.
Zwei Komponentenkleber, so.
Richtig, ja. Nicht? Und da, ich weiß auch nicht, irgendjemand hat mich mal in Köln in einem gut geführten Restaurant gefragt, sag mal, hast du denn da schon etwas vorzuweisen? Es gibt doch hier in Köln dieses, da kam das Comedy Festival und ich sage, habe ich noch nie was von gehört. Und ja, wenn du da gern auftreten möchtest, es gibt da immer mal kleinere Clubs, da können sich Leute versuchen, die sich noch nicht ganz sicher sind, ob sie jetzt auch wissen, was sie da machen. ich das mal so buschikos. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich da alleine, also das macht mir aber keinen Spaß.
Und das war die Zeit auch, als Sie dann die Frau Simone Sonnenschein
richtig
kennengelernt haben.
Richtig.
Alias Fräulein. Fräulein mit O wohlgemerkt geschrieben. Ja, Fräulein Kleinknecht.
Doppel-L und O. Fräulein Angelika Kleinknecht, die ja Simone Sonnenschein heißt, wo ich auch erst dachte, dass Simone Sonnenschein, als wir uns das erste Mal trafen.
Ist ja schon ein Künstlername eigentlich.
Da dachte ich genau das, da sagte ich, und wie heißen Sie richtig? Nein, sie heißt aber wirklich. Auf jeden Fall haben wir beide dann, sie spielt ja nun ein hervorragendes Saxophon und kommt auch aus dem Jazz, ich nicht. Und wir haben dann beide zusammen das Programm Hip-Hop für Angestellte zusammengestellt. Und sind dort in Köln bei diesem Festival einmal aufgetreten, ganz ohne Druck. Und weil ja nun jeder auch seinen Beruf anderweitig. Und dann kam das sehr gut an. Und es waren wohl zufällig am zweiten Abend sehr viele Menschen. In Köln ist das ja nicht. Da sind ja nun sehr viele Fernsehschaffende und sonstige Menschen. Und die waren wohl anwesend und schon klingelte dann eine Woche später bei mir des Öfteren das Telefon und so lief das alles seinen geregelten, ja.
Fast naturwüchsig.
Richtig.
Machen wir an dieser Stelle nochmal eine kleine Zäsur für eine weitere Wunschmusik.
Was, oh ja.
Hören wir jetzt was Deutsches? Christiane Weber, hatten Sie mir vorher gesagt,
ja.
Ich kenne die gar nicht.
Na, das kann man, aber die werden wir noch alle, glaube ich, kennenlernen, das hoffe ich für die beiden. Es ist Christiane Weber mit Tim Beckmann. Ich hatte vor ein paar Wochen das Vergnügen, ein Konglomerat mehrerer Künstler aus Kabarett, Kleinkunst und so weiter und so fort durch meine Moderation etwas zu binden in verschiedenen Städten. Und da wurde ich auf die beiden aufmerksam, weil die mir als wirklich sehr, sehr, sehr hervorragende. Und da wollen wir jetzt ein kleines Stückchen mal hören. Das ist wieder etwas anderes, als wir vorhin gehört haben. Ich denke mal, wir sollten das einfach mal auf uns wirken lassen.
So schön heißt es.
Sonnenblumen auf Balkonen gibt's nur dort, wo die Glücklichen wohnen, auch wenn die das manchmal gar nicht wissen und darum meistens den falschen küssen.
Das war der Titel »So schön« von Christiane Weber, Gesang und Tim Beckmann, Piano, war aber wirklich schön. Ausgesucht hat sich diesen Titel Piet Klocke, der sich heute in unserer hr2-Doppelkopf-Sendung mit Peter Kemper unterhält. Herr Klocke, warum so schöne Musik? Warum so positiv?
Ja, die ist ja, wie wir hören, auch das von vorhin, Mathilde Santing, hat ja eine ähnliche Thematik. Die sind ja eigentlich sehr sentimental. Also man muss ja fast die Tränen, nicht wahr? Man hat ja da schnell einen Staudamm gebaut, oder wie sagt man da im Volkswesen? Und ich finde, ich bin momentan in einer Phase, weil um uns herum, mein Gott doch mal, alles trägt schwarz, um das mal so etwas übertragen. Und es ist ja, in der Welt passieren ja, es ist ja momentan, man hat förmlich sämtliche Tentakel des Menschen, merken doch, wir sind jetzt nicht nur in einer Übergangs-, sondern es sind so große ich will mich jetzt hier nicht günstig aufregen, aber überall Aufbruch und da muss man einen klaren Kopf, finde ich, und man sollte sich darauf beschränken, wir sind Menschen und haben hier so eine bestimmte kurze Zeit und da muss man doch auch, mein Gott nochmal, da muss man doch auch, das wollte ich eigentlich nur damit sagen, positiv. Das Leben ist doch, wie wir ja gerade gehört haben, das ist doch schön.
Es ist schön, da muss man durch.
genau,
durch diese Schöne.
Das haben Sie schön gesagt. Das ist schön, da muss man durch. Mehr kann man eigentlich gar nicht sagen.
Herr Tucke, Sie haben ja einen sehr breiten Musikgeschmack. Wenn wir jetzt diese verschiedenen Beispiele, die wir hier schon gehört haben, mal nehmen, viele musikalische Vorlieben. Welche Rolle spielt denn der Jazz für Sie? Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind eigentlich kein Jazzer. Die Frau Sonnenschein schon, aber Sie haben mal eine wundervolle Formulierung gebracht. Die hat mir so gut gefallen. Jazz ist in der kleinsten Note.
Ja, das ist aber nur eine Verbeugung vor dieser, weil es gibt ja nun wirklich Leute hier, wie ich auch, will jetzt nicht die ganz Großen, der Herr Davis, der mit seiner Trompete ja auch, das ist ja für jemanden, der jetzt nicht sich über die, über den Aufbau im mathematischen Sinne, sondern über die Stimmung und über die emotionale, das ist ja dieses Phänomen, dass dieser Mann immer weniger, je älter der wurde, desto, der hat ja hinterher kaum noch was, der hat ja, in meinem Abendprogramm habe ich ja mal behauptet, er hätte hinterher nur noch die Trompete kurz mal gezeigt und dann wäre schon, nein, das, ich will den ja überhaupt nicht. Es ist einfach eine so fantastische Ausdrucksweise, die so hochgradig in Verbindung mit dem Geistes, mit dem, also es ist eine unwahrscheinliche Reife steckt und das kann man natürlich auch nur alles so ausdrucken, wenn man so viel weiß und auch kann. Das ist einfach nicht und deswegen sage ich immer, ich könnte das nicht, kann das nur als Zuhörer, kann ich das versuchen ein bisschen und meinen Hut auch davor zu ziehen und wenn es wirklich, es gibt ja auch Jatzer, es ist ja nicht alles gut. Nicht? Es gibt ja auch viel, wo man wirklich sagt, da hätten wir auch lieber in eine nahegelegene Pizzeria statt. Das gibt es auch alles, aber die das wirklich gut können, die sind für mich, wie zum Beispiel, nehmen Sie mal etwas in Anführungszeichen einfacher gestricktes, die Bluesmusik. Nicht? Das sind ja fast Verwandte, aber da gibt es Leute, die spielen auch nur zwei Töne.
Und die reichen aber im Prinzip.
Die reichen. Dann bin ich aber genauso betroffen wie, was weiß ich. Also das ist es eben. Man muss berührt sein. Das ist, glaube ich, das Einzige. Und was erzähle ich hier überhaupt? Das ist es. Berührt. Das ist ja wie im Leben und wie im Fußball und wie im Jazz und wie im das und das und das. Das ist es. Für mich ist das alles eine große, ich wollte gerade sagen Gulaschsuppe, weil ich so etwas hungrig bin, aber es ist alles für mich ein großer Topf.
Schön gesagt. Piet Klocke, ich weiß, dass Sie diese Frage nicht besonders mögen, aber ich stelle sie trotzdem, weil ich fände eine Antwort ganz spannend. Wenn man Sie so hört, denkt man, der Mann ist singulär, der genügt sich. Haben Sie als Komödiant trotzdem bestimmte Vorbilder gehabt?
Oh, massenhaft. Wenn ich Ihnen jetzt sage, welche, dann sagen Sie, jetzt geht das wieder los, weil ich da auch so eine Artenvielfalt, wie ich das mal nennen. Das ist ja, ich kann aus der Pistole heraus mehrere Schüsse abgeben, da Karl Valentin, Heinz Erhardt, dann diese ganzen kleinwüchsigen Louis de Funès, weiß ich nicht, also Theo Lingen. Und Sie merken, ich bin jetzt in der etwas Historie, die schon hinter uns. Aber es gibt so viele wunderbare Menschen auf dem Gebiet, wo ich auch sämtliche Konserven von besitze, um mir die einmal im Jahr schaue ich mir, weiß ich auch nicht, bestimmte Dinge an, die ich schon mitsprechen könnte, weil ich die kenne. Das hat auch eine große Band. Nee, da scheue ich mich nicht, Namen zu nennen.
Wir wollen eine Seite Ihrer Persönlichkeit bei diesen ganzen Bühnenaktivitäten nicht verschweigen, nämlich die des besessenen Fußballers. Ist das mehr als eine Freizeitbeschäftigung für Sie?
Also das ist ein Thema. Ich bin leider jemand, ich sehe ja nicht so aus. Und wenn man mich so hört, denkt man auch, Fußball, habe ich den falschen Sender hier eingestellt? Nein, ich bin, wenn ich wiedergeboren werden, dann möchte ich unbedingt Zinedine Zidane sein, denn ich auf dem Gymnasium hatte ich ja das Vergnügen, Handball zu spielen. Also wir waren in der Familie immer schon etwas sportlich. Und nachdem ich aus Amsterdam zurückgekommen war, habe ich gedacht, naja, jetzt ist es vielleicht ein bisschen spät. Aber als Ausgleich habe ich dann immer mal ein bisschen mit gefußballert. Und daraus ist eine Passion geworden, die so ist, dass wenn sie mich nachts um 3 anrufen und sagen, könntest du morgen um 8 Uhr mal in, weiß ich auch nicht wo sein, wir haben da ein Spielchen und selbst wenn es nur auf Sporttaschentore ist, ich bin dabei. Das ist ganz wahnsinnig, weil ich finde Fußball einfach eine ganz tolle Sache. Ist auch einfach. Man lernt die Menschen, Fußball ist wie die Welt, man lernt die Menschen kennen. Ich weiß sofort, ob jemand einer ist, der im Team arbeiten kann oder ob der sich nur als Solotänzer da, also das ist wunderschön. Fußball ist eine große, große, ein großer, großer Spiegel des gesamten menschlichen Kommuni und so weiter. Also das gehört ja auch zu den Dingen, die ich eben versuche, ein wenig mehr in den Bereich des Klaren hineinzuzerren. Ich will mal schauen, wie das noch weitergeht.
Weil Sie sagen, Sie versuchen, das in den Bereich des Klaren reinzuzerren. Sie haben auch mal gesagt, Sie versuchen vor allem, den Leuten das Staunen wieder beizubringen. Warum? Haben wir das Staunen komplett verlernt?
Nö, das habe ich nicht damit gesagt. Es gehört in die Rubrik, die ich vorhin, dass wir dieses kleine, mickrige Leben, was ja eigentlich nicht mickrig, sondern schön ist, wie wir vorhin in den Liedern gehört haben, dass wir das nutzen sollen und uns nicht nur ärgern sollen. Und mein Gott nochmal, wenn ich halt kein Luxushotel habe, es ist auch in einer Jugendherberge, geht es doch um Gottes Willen auch, nicht, wenn Platz frei ist.
Ganz herzlichen Dank, Piet Glocke, heute zu Gast in unserem HR2 Doppelkopf im Gespräch mit Peter Kemper. Und was hören wir jetzt noch am Schluss? Ich glaube, von Ihnen was mal.
Ja, das ist mal was, wo ich selber stellenweise auch gelacht habe. Das Lied heißt Luder.
Ich steh vor deiner Tür, du lässt mich nicht rein. Ich denk, Mensch, diese Schlampe, das kann doch nicht sein. Ich seh doch oben Licht, was sind denn das für Tricks? Ich schelle, schelle, schelle und es passiert nichts. Wahrscheinlich hast du wieder Herrenbesuch. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir langt's, es ist genug. Ich breche jetzt die Tür auf und werd ne Bombe legen. Peng, dann war's das eben, du bist ein Luder.
That's right. Yes.
Genau wie dein Bruder.
That's right.
Den kenne ich von der Schule her. Du bist ein Luder.
That's right.
Genau wie dein Bruder.
That's right.
Der ist jetzt bei der Bundeswehr, Gott sei Dank.